Herzlich willkommen zum Kita Kompass, deinem Podcast, der dich durch das Kita-Universum navigiert, dir mit Rat und Tat, praxiserprobtem Know-how und theoretischem Fundament zur Seite steht. Mit mir, Sebastian Lisowski, deinem Pädagogik-Guru und heute zu Gast, ein ganz, ganz besonderer Gast, die liebe Anja Kanzler.
Ja, hallo Anja. Danke, dass ich dass du mich eingeladen hast zu deinem Podcast.
Ja, und was für mich die ganze Sache so Besonderes macht, Anja, ist, wir haben uns ja, bevor du dich gleich noch in aller Gänze vorstellst, ist mir das wichtig, nochmal irgendwie zu erwähnen, weil wir haben uns das erste Mal vor anderthalb Jahren im Fachtag der gewaltfreien Erziehung, hieß er noch damals, persönlich das erste Mal kennengelernt, hatten vorher schon Kontakt, auch Insta-Lives gemacht. Und da haben wir schon relativ gemerkt, wir fahren eine gleiche Wellenlänge. Und das Schöne daran ist, du bist für mich nicht nur eine unglaublich geschätzte Kollegin, sondern du bist für mich ja auch, und das habe ich dir auch schon gesagt, quasi eine Art Mentorin, auf die ich sehr, sehr, oder zu der ich sehr, sehr hoch blicke, weil wir einfach eine ganz, ganz tolle Art der Kommunikation und der Unterstützung haben. Und du bist für mich tatsächlich auch eine wundervolle Freundin geworden. So, und deswegen liegt mir dieser Podcast besonders am Herzen. Und genug der Schmeicheleien. Anja, stell dich doch gerne mal für unsere ZuhörerInnen und ZuschauerInnen einfach mal persönlich vor.
Ja, also mein Name ist Anja Kanzler. Ich bin Weiterbildnerin, Coach und Supervisorin für Fachkräfte aus Krippe, Kita und Kindertagespflege. Ja, für mich ist die beziehungsbedürfnisorientierte und verstehensorientierte Pädagogik steht für mich im Zentrum. Und was mir besonders wichtig ist, ist tatsächlich, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Deswegen hole mich mal ganz schnell wieder ich gucke zu dir hoch, bitte runter. Weil ich finde, dass wir, du hast das gerade eben nochmal gesagt, so mittlerweile ja auch uns freundschaftlich sehr begegnen durften. Und ich finde, da gehört kein Aufschauen hin. Also das ist einfach Augenhöhe. Und ich schätze dich auf der anderen Seite auch sehr, als Mensch und auch als Experte.
Ja, vielen lieben Dank, Anja. Und heute haben wir uns ja ein sehr, sehr spannendes Thema ausgesucht. Es bekommt zunehmend Popularität, was sehr, sehr gut ist, aber leider noch nicht die entsprechende Aufmerksamkeit hat, die es wahrscheinlich verdient hat und eigentlich eine sehr wichtige Basis für unseren Beruf ist. Und zwar geht es um die biografische Selbstreflexion. Anja, hol doch mal uns alle hier ab. Was ist diese biografische Selbstreflexion? Bin ich deswegen verpflichtet, zum Therapeuten zu gehen? Und was bringt mir das überhaupt?
Ja, also mal vorab, nein, wir sind nicht zwangsläufig verpflichtet, zum Therapeuten zu gehen, sondern biografische Selbstreflexion heißt erstmal, sich überhaupt dessen bewusst zu werden, welche Erlebnisse, Erfahrungen habe ich im Laufe meines Lebens eingesammelt und machen mich zu der Person, die ich heute bin und vor allen Dingen auf fachlicher Ebene machen mich zu der Fachkraft, die ich heute bin. Mit allen Fühlen, Denken, Handeln, was sich dann ja wiederum auf das Gegenüber, sprich jetzt in Krippe und Kita ja ganz intensiv halt auf die Kinder mit überträgt, auf die Familien mit überträgt, Wirksamkeit hat. Vieles davon findet halt in der Regel sehr unbewusst statt. Mhm. Und da aber ja Biografie immer gespeist ist aus allem, was ja an positiven und negativen Erlebnissen halt so stattgefunden hat, denke ich, ist es da sehr wichtig. Ich sag immer, solange das, was du tust, förderlich ist, prima, mach weiter. Aber in dem Moment, wo das für mein Gegenüber hinderlich wird, dann muss ich genau hinschauen, wo kommt es her? Und dann hab ich eine Verantwortlichkeit, das zu verändern. Und dann kann es durchaus sein, dass ich vielleicht auch mit Persönlichkeitsanteilen in Kontakt komme, die so tief sind, die so wichtig sind, dass sie vielleicht auch therapeutisch aufgearbeitet werden müssen. Aber erstmal ist biografische Selbstreflexion eigentlich so eine Spurensuche und Entdeckungsreise zu mir selbst und zu meinem Fühlen, Denken und Handeln.
Das ist eine sehr, sehr gute Aufschlaglegung, was das überhaupt bedeutet. Wenn du sagst, wenn ich merke oder wenn mein Verhalten oder das, was ich sage, nicht mehr förderlich für mein Gegenüber ist, sondern eher hinderlich. Hast du die Erfahrung denn schon gemacht, dass Leute, die beispielsweise noch nicht in die biografische Selbstreflexion eingetaucht sind, das überhaupt bewusst mitkriegen, dass ihr Verhalten hinderlich für das Gegenüber ist?
Also sagen wir mal so, ich spreche vielleicht mal so von mir aus als junge Fachkraft, wo ich mich ja mit Biografiearbeit in dem Sinne noch nicht intensiv auf meine eigene Person bezogen beschäftigt habe. Und ich weiß noch sehr gut, dass ich immer wieder so in Situationen war, zum Beispiel bei der Eingewöhnung, wo ich so dachte, das, was hier stattfindet, ist jetzt gerade für die Kinder überhaupt nicht gut, weil dass die sofort kommen müssen, bleiben müssen, nicht begleitet werden, das fühlt sich nicht gut an. Das sind manchmal so auf Körper- und Gefühlsebene Signale, die mich darauf aufmerksam machen können. Das heißt aber noch nicht, dass ich das eingeordnet kriege, womit das zusammenhängt. Aber es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da immer wieder zu schauen, okay, wo komme ich in Situationen, wo Gefühle wie Angst, Wut, traurig sein, es fühlt sich was schräg an, sage ich jetzt mal, über Marker sein können. Hier passt jetzt gerade was nicht. Und das kann so ein erster Aufhänger sein. Und das, ja, das kenne ich aus meiner eigenen Biografie heraus, also aus meiner Berufsbiografie heraus, warum ich dann ja nach und nach auch in meiner Tätigkeit als Fachkraft angefangen habe, Dinge anders zu machen, Arbeit mit meinen KollegInnen gemeinsam zu verändern, meine Haltung langsam dazu verändert habe. Also das war so durchaus mein erster Weg. Und da habe ich noch nicht über biografische Selbstreflexion gesprochen. Das ist eigentlich erst bei mir persönlich richtig über meine Ausbildung als Coach und Supervisorin gekommen.
Ja, in der Coaching-Ausbildung oder in der Systemik, ne, beschäftigt man sich ja sehr stark mit der eigenen Biografie und ist quasi Grundvoraussetzung, die einmal offen zu legen, aufzuarbeiten, um gut für andere Menschen da zu sein. Und das, was ich höre, ist ja auch erstmal, dass biografische Selbstreflexion ein Tool ist, erstmal ins Verstehen zu kommen. Oder wie würdest du das bezeichnen?
Ja, genau das. Also dieses biografische Selbstreflexion heißt, das eigene Handeln noch mal ein bisschen unter die Lupe zu nehmen, zu gucken, was tue ich da gerade? Und dann halt in das Verstehen zu gehen, wo kommt es eigentlich her? Im besten Falle schaffe ich es dann vielleicht auch zu erinnern, was in meiner Vergangenheit war. Das ist aber tatsächlich ja nicht bei allen so gegeben. Das ist was mir auch immer wieder die Frage gestellt wird, ja, was mache ich denn jetzt? Ich kann mich gar nicht an meine Kindheit erinnern. Wo ich dann sage, das ist vielleicht auch gar nicht immer notwendig, sondern manchmal reicht es, dieses Empfinden für diese eigene Gefühls- und Körperebene zu haben. Also wann reagiere ich wie, mit welchem Gefühl? Und dann nochmal zu gucken, wofür ist es jetzt eigentlich, welche Funktion hat es jetzt gerade? Und dann liegt die Vermutung halt sehr nah, dass das durchaus was mit meiner Vergangenheit zu tun hat. Und dann halt aber auch zu gucken, okay, was heißt das? Also wenn mich jetzt bestimmtes Verhalten von Kindern immer wieder wütend macht. Ich aber merke ja, eigentlich braucht das Kind aber gerade was anderes und meine Wut ist hier unangemessen. Dann halt auch zu gucken, wie kann ich Strategien entwickeln, anders damit umzugehen, damit ich dem wirklich auch nicht auf einmal bei mir hängen bleibe, sondern mich wirklich meinem Gegenüber, also sprich dem Kind, zuwenden kann, dem, was es gerade braucht.
Ja, super spannend. Ich hab mir immer so ein bisschen das Bild vor Augen halten lassen mit deiner Erklärung, die du gerade reingebracht hast. Also wenn ein Kind etwas tut, das mich sauer macht, dass quasi ich das Kind bin, was gerade dieses Verhalten an den Tag legt und ich so grob gesagt quasi mein Elternteil bin oder eine Person, die quasi dieser Situation ausgesetzt war und entsprechend reagiert hat. Und dass ich quasi das, was mir entgegengebracht wurde als Kind, jetzt als Erwachsener auf die Situation übertrage, weil mir der Spiegel eigentlich vorgehalten wird, mir das aber oft nicht bewusst ist.
Genau. Janusz Korczak sagt das ja immer so schön. Also in dem Moment, wo wir, wo ein Kind vor uns steht, dann haben wir mit zwei Kindern zu tun. Das Kind vor uns und das Kind in uns.
Ja, das ist super, super spannend.
Und ja, also ich finde, das fasst das nochmal zusammen, was du gerade eben so gesagt hast. Ne?
Genau, weil ich glaube, dass es für unsere Zuhörerinnen tatsächlich super spannend sein kann, zu verstehen, was passiert da eigentlich? Weil du ja gesagt hast, dass eigentlich viele Dinge unbewusst sind und die Metapher des Eisbergs ja eigentlich immer sehr, sehr passend dafür ist, dass alles, was wir sehen, an Gefühlen, Emotionen und so weiter, eigentlich nur die Spitze des Eisbergs ist, aber alles, was darin begründet ist, wieso, weshalb, warum wir so reagieren und was Gründe für unsere Gefühle, Emotionswelt und unser Erleben ist, das liegt ja verborgen. Jetzt kommt noch eine Frage dazu, ja. Anja. Wir haben ja, oder ich habe gelernt in meiner Ausbildung, quasi alles, was unter der Oberfläche ist, also was unbewusst ist, ist für mich eigentlich selbst gar nicht wirklich zugänglich. Wie kann mir denn aber dann die biografische Selbstreflexion helfen, vielleicht nicht alles Unbewusste an die Oberfläche zu kratzen, aber Teile davon?
Ja, die Frage ist ja, wie definierst du den Eisberg? Das heißt, also wenn du sagst, okay, das ist das Unbewusste, dann bekommst du es tatsächlich über diese verschiedenen Ebenen, wie ich gerade eben gesagt hast, ja erst in ein gewisses Bewusstsein, dass ich halt nachspüre, welche Gefühle habe ich in bestimmten Situationen oder welche körperlichen Reaktionen. Also wir haben ja auch die somatischen Marker, die sich dann bemerkbar machen, dass ich in bestimmten Situationen mein Herz anfängt zu klopfen, ich Schweißhände bekomme, ich kurzatmig werde und so weiter und so fort. Das sind ja alles Hinweisgeber. Und das sind erstmal Hinweisgeber darauf, dass da irgendwas im Unbewussten irgendwo stattfindet. Ich sehe in diesem Eisberg halt auch die ganz vielen Erlebnisse und Erfahrungen. Und da lohnt es sich halt dann nochmal, sich auf die Spur zu geben. Inwiefern gibt es vielleicht ähnliche Situationen, an die ich mich erinnern kann? Und dann sind wir nicht mehr rein im Unbewussten, aber es liegt erstmal unterhalb der Oberfläche, weil ich danach tauchen muss, um das mir zugänglich zu machen.
Und ich finde das total toll, dass du gerade diese Metapher verwendest, weil ich bin ja leidenschaftlicher Taucher. Und ich finde, dazu gehört ja auch immer eine gute
Vorbereitung. Ich gar nicht.
Aber auch fürs Tauchen ist ja eigentlich eine gute Vorbereitung super, super wichtig. Was glaubst du, könnte unseren Zuhörern, ohne jetzt schon praktische Tipps zu verraten, da kommen wir ja gleich zu, aber was meinst du, wäre sinnvoll, in der Vorbereitung zu tun, wenn ich mich selber mit meiner eigenen Biografie auseinandersetzen möchte? Worauf hätte ich da vielleicht zu achten?
Worauf hättest du? Das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube, was erstmal dazu gehört, diese Bereitschaft und Neugierde, sich überraschen zu lassen. Klar. Und vielleicht auch ein bisschen damit dran zu gehen, nicht zu viel zu erwarten. Und trotzdem zu wissen, es kann alles passieren.
Ja, das stimmt tatsächlich. Ich habe nämlich in meiner MentorInnen-Weiterqualifizierung ja auch ein Modul Biografiearbeit. Und das habe ich bewusst, ich wollte es im Ursprung gleich als erstes Modul nehmen und habe dann aber gedacht, das ist schon sehr krass persönlich und sehr intim. Vielleicht macht es eher Sinn, es als letztes Modul zu nehmen, damit eine Vertrauens- und Beziehungsebene innerhalb der Gruppe erstmal entstehen kann, sich eventuell solchen Themen auch in einem Plenum zu öffnen. So wie du es gesagt hast, die Leute sind immer erstmal ein bisschen sehr skeptisch, aber machen das dann und dann kommen zum Teil sehr, sehr bewegte und emotionale Geschichten mit rein, wo Leute dann selber sagen, ich verstehe das. Oder genau aus der Erfahrung heraus mache ich es bewusst anders. Oder das war mir gerade so gar nicht klar, dass das vielleicht der Grund dafür sein kann, warum ich in der und der Situation so und so reagiere. Und das ist so spannend.
Ja, und ich glaube, wir müssen auch noch mal unterscheiden, ob wir jetzt wirklich für uns diese Biografiearbeit machen. Also sprich, ich ziehe mich so ein bisschen in mich zurück und stelle mich meinen eigenen Fragen und Themen. Oder ob, was du jetzt gerade ansprichst, ich mache es in Gruppe oder gar im Team. Also das sind ja auch nochmal, also eine Gruppe ist ja auch ja eine Ansammlung von Menschen, die einen gewissen Weg gemeinsam gehen, aber dann auch sich nicht unbedingt im Alltag immer wieder begegnen. Ein Team begegnet sich tatsächlich im Alltag. Und ich glaube, das ist das, was sich dann auch sehr bewusst gemacht werden muss, so diese Vereinbarung im Vorfeld, sobald ich mit Gruppe oder auch mit Team arbeite. Alles kann, nichts muss. So, ich arbeite da sehr, sehr gerne mit dem sogenannten Johari-Fenster. Wo ich immer sage, es gibt ja einfach diese Anteile von, ja, das ist allen bekannt und das ist mir bekannt und das darf auch bekannt sein. Also das ist mein öffentlicher Anteil. Es gibt einen gewissen Anteil, der ist mir bekannt. Da möchte ich aber auch nicht, dass die anderen das mitbekommen. Also das ist für mich so persönlich und das darf auch geheim bleiben. Das ist so, ich habe als Fachkraft sicherlich die Verantwortung, dann damit, wenn ich merke, ich muss da noch was bearbeiten, das auch zu tun. Mhm. Aber nicht in Team, weil Team ist nicht Therapiegruppe, ne? Also oder Selbsthilfegruppe. Das darf halt darin nicht ausarten. Das finde ich tatsächlich eine ganz wichtige Vorbereitung. Gleichzeitig halt zu sehen, ja, es gibt auch Anteile, die fallen anderen auf. Da gucke ich vielleicht gar nicht so genau hin. Also die sind mir eher, ne, jetzt noch unbekannt. Da braucht es eine Vereinbarung. Darf ich das spiegeln? Darf ich dir sagen, guck mal, mir fällt gerade das und das auf. Kannst du das in Bezug zu dir selber setzen? Und dann gibt's halt diesen richtig unbewussten Anteil, den sieht keiner, da weiß ich noch nichts von. Ja gut, da sprechen wir sowieso nicht drüber, weil das in dem Moment absolut in Therapie gehört, das auszugraben. Ja. Also das sind Anteile, die gehören schon mal gar nicht in Gruppen- oder Teamarbeit. Ja, so. Und das ist, glaube ich, wichtig, da gute Vereinbarungen im Vorfeld zuzutreffen.
Und das ist super, super wichtig. Also wenn man im Gemeinschaftskontext das tut, dann ist immer die Freiwilligkeit ganz, ganz an erster Stelle. Das sage ich auch immer den Leuten. Wenn ihr merkt, da ist jetzt irgendetwas, wo eine Grenze bei euch überschritten wird, ihr teilt nur das, was ihr teilen möchtet. Gleichzeitig bin ich immer sehr, sehr überrascht, wie vertrauensvoll die Leute bereit sind, innersten Erfahrungen offen zu legen. Und ich glaube, das zeigt ja auch ein riesiges Bedürfnis, gesehen zu werden, verstanden zu werden und sich selber auch zu verstehen und ein Stück weit zu sich selber zu finden. Oder wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Also das glaube ich auch. Also ich erlebe das auch. Aber es braucht halt auch diese sehr vertrauensvolle, gestützte, diesen sehr gestützten Rahmen. Und ich habe das jetzt auch gerade wieder in ganz, ganz unterschiedlicher, ganz toller Ausführung erleben in meinen Seminaren in der vergangenen Woche gehabt. Also das ist, wo ich auch immer wieder bemerkenswert finde, wie sich Menschen öffnen in einer Gruppe und wie toll aber Gruppen auch in der Lage dann sind, diese Menschen mit zu stützen, also und zu unterstützen und zu bestärken. Aber ich glaube, da gehört auch dazu, dass die ModeratorInnen dieser Geschichte, also dieses Rahmens, selber halt auch etwas bereit sind, von sich selbst preiszugeben. Ich weiß das von dir, dass du das ja auch tust, dass du also auch sagst, das und das habe ich selbst erlebt. Und ja, an der Stelle auch zu Geschichten stehst, wo du sagst, also, und ich weiß, das war auch, an der Stelle ist das nicht so gut gelaufen oder das und das habe ich daraus gelernt. Und das tue ich selber ja tatsächlich in meinen Seminaren auch immer wieder. Und ich merke einfach, dass das auch nochmal so eine Ebene schafft von, hier wird nicht bewertet. Also dieses, das darf sein. Und es geht nicht darum, alles richtig zu machen, sondern es geht darum, daraus zu lernen. Zu sagen, wie kann ich mich da weiterentwickeln und wie kann ich das auch Step by Step verändern?
Ja, und das ist total spannend, weil es ja Also A geht es, finde ich, da sehr viel Authentizität von einem selber auch, weil das natürlich auch Brücken schlägt. Ich muss natürlich nicht meine ganze Lebensgeschichte offenlegen, aber das schafft ja auch wirklich ein Vertrauensverhältnis und allem voran, es geht ja nie, in unserem ganzen Beruf geht es, egal ob wir jetzt von Fachkräften sprechen oder nicht, es geht ja nie um Perfektion. Es geht ja immer nur darum, dass wir uns Dinge bewusst werden, Erkenntnisse daraus gewinnen und mit diesen Erkenntnissen in ähnlichen oder gleichen Situationen anders handeln. Nicht besser, das kann man ja auch immer nicht zwangsläufig sagen. Vielleicht gibt es Situationen, ja, wenn Kinderschutz anbelangt, da können wir wirklich besser handeln. Grundsätzlich geht es ja darum, anders zu reagieren, anders zu handeln, um Verhaltensmuster aufzubrechen. Und das ist so super, super spannend. Und zum Beispiel biografische Selbstreflexion war in meiner Ausbildung und in meinem Studium einfach nicht gegeben. Natürlich ging es darum, die eigene Rolle irgendwie zu finden. Aber wenn ich auch jetzt die Curricula lese in den Ausbildungen, wo dann steht, ja, das findet in allen Modulen irgendwie ein bisschen statt, wo ich mir sage, das ist zwar nett und süß gedacht von euch, dass ihr sagt, naja, wir werden da mal kurz einen Abstecher machen, aber biografische Selbstreflexion ist ja etwas, was ein längerer Prozess ist, wenn nicht sogar vielleicht ein lebenslanger Prozess und ein Prozess, der ja viel Schmerz, Trauer, aber auch Freude auslösen kann und halt Arbeit bedeutet, weil wir uns ehrlich mit unseren eigenen Themen auseinandersetzen müssen, mit unseren Glaubenssätzen, mit unseren Erfahrungen, mit unseren Werten, Werte, die uns vielleicht sogar zugeschrieben werden, die eigentlich gar nicht unsere Werte sind. Dazu ein anderer Podcast. Und das sind halt so ganz, ganz viele Facetten, die da mit reinkommen. Und bevor wir in Praxis kompakt einsteigen, würde ich gern tatsächlich auch noch...
Ich würde gerne noch was ergänzen der Stelle, weil ich finde, das, was du gerade eben gesagt hast, wir müssen uns bewusst machen, dass die Beziehungsarbeit und die biografische Selbstreflexion die beiden grundlegenden Werkzeuge von uns PädagogInnen sind. Also das ist das, was wir brauchen, richtig, richtig wertvolle und gute pädagogische Arbeit leisten zu können. Deswegen ja nochmal, also dieses, ja, das gehört in jede Faser der Ausbildung letztendlich. Ich finde es aber gerade auch schön, ich kriege immer mehr Rückmeldungen, wie viele Schulen ja auch anfangen, das zu verstehen, das zu integrieren und auch mit den Materialien, die Lea und ich tatsächlich entwickelt haben. Ich kenne mittlerweile Schulen, die das vom ersten bis zum dritten Ausbildungsjahr als Grundlage mittlerweile eingeführt haben und nutzen, wo ich denke, gerade die letzten 3 Jahre erlebe ich eine Veränderung in der Richtung. So, und das ist so, es macht mich natürlich auch ein bisschen stolz, das so zu erleben. Und gleichzeitig finde ich das aber auch, ja, da wird doch an einigen Stellen was verstanden, wie wichtig das ist. Und weil wir brauchen das wirklich unsere ganze Berufstätigkeit hinweg durch. Ja. Und wenn das dort eine Normalität entwickelt, dann kann es auch in den Teams wunderbar gleichwürdig fortgesetzt werden.
Ja, und das ist super wichtig, die Ergänzung. Und klar, der Verweis zu eurem Buch, sich seiner Selbstbewusstsein, auch mit einem Hauptbuch und einem Workbook erschienen, so ein bisschen wie unsere beiden Exemplare von Bürger und mir zum Kita-Kompass. Aber auch, ich habe beide gelesen, ich habe mir auch das Workbook angeguckt, vor allem auch als Dozent ist das Workbook natürlich Gold wert, weil da einfach so viele tolle, wertvolle Methoden drin sind, einfach in die biografische Selbstreflexion einzutauchen. Und ich habe tatsächlich meinen Faden ein wenig verloren, was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil das, was du gesagt hast, so unglaublich wichtig und gehaltvoll war, dass das hier Platz finden musste an der Stelle und deswegen gar nicht so dramatisch. Und es ist noch schöner zu hören, dass du gerade Erfahrungswerte sammelst, wo Fachschulen tatsächlich sich bewusst dazu entscheiden, biografische Selbstreflexion zu betreiben und das nicht nur mal, wir machen das im ersten Semester, in der ersten Stunde und dann ist das fertig, sondern es wirklich über einen Zeitraum von 3 Jahren mit einfließen zu lassen und das zu bearbeiten. Und das Schöne an der biografischen Selbstreflexion ist, Biografie bedeutet ja nicht nur, ich gucke nur auf meine Kindheit, sondern es kann auch meine Schulzeit sein, meine Ausbildungszeit, meine Studienzeit, was auch immer, wo ich in meinem Leben gerade stehe. Auch das sind biografische Rückblicke, die es wert sind, sich genauer zu betrachten, weil wir im Endeffekt die Summe all dieser Erfahrungen sind. Oder noch spannender, dass wir vielleicht sogar merken, auch das, was ich jetzt zuletzt vielleicht noch sehr präsent habe, das als Brücke zu nehmen für das, was mir noch weiter in der Vergangenheit vielleicht auch schon aufgefallen ist, widerfahren ist oder sich wiederholt hat. Und das, finde ich, ist auch so eine schöne Möglichkeit. Ich muss nicht gleich diesen Extremschritt in die eigene Vergangenheit, also in die eigene Kindheit gehen, weil das wirklich vielen ja zu Recht auch sehr schwer fällt, und dann quasi in kleinen Tippelschritten sich dem Thema anzunähern und wir gar nicht so weit zurückgucken müssen.
Ja, und manchmal erinnern uns ja tatsächlich Verhaltensweisen von Kindern, von Familien an Menschen aus unserer näheren Umgebung, die wir ja nicht nur in der Kindheit erlebt haben, ja, sondern die dann halt auch in der Folge letztendlich dann, ja, in uns auch etwas auslösen können.
Genau. Mir hat zum Beispiel die biografische Selbstreflexion, damit bin ich auch erst sehr, sehr spät in Berührung gekommen. Also ich glaube, ungelogen, erst vor 2, 2,5 Jahren war das erste Mal wirklich bewusst, oder ja doch vor gut 2 Jahren, 2,5 Jahren, war es das erste Mal, dass ich damit selber in Berührung gekommen bin und mich dann natürlich, also ich bin ja trotzdem jemand, der sich sehr viel reflektiert und auch Reflexion einfordert im Bekanntenkreis. Und zeitgleich habe ich das nie auf beruflicher Ebene, also so richtig intensiv getan, was ich tue, vielleicht irgendwelche Gründe hat in meiner Vergangenheit. Und nur um das gar nicht weiter auszuschmücken, mir hat dabei die biografische Selbstreflexion dabei geholfen, persönliches, warum ich überhaupt im Kita-Kontext gelandet bin, zu verstehen. Und es hat so viele andere Themen bei mir, da sind Glühbirnen aufgegangen, das war der Wahnsinn. War es einfach wirklich, weil ich jemand bin, der ohne Vater aufgewachsen ist, ohne Vaterfigur, also kein Name, kein Foto, kein gar nichts. Dieser Mensch ist für mich eine Blackbox. Und ich versucht habe, und es ist mir erst durch die Geburt meines Sohnes so richtig bewusst geworden, habe ich versucht, eine Vaterfigur zu kompensieren, auf Arbeit für andere Kinder quasi der Vater zu sein, den ich nie hatte oder der ich gerne sein würde, bis zu dem Zeitpunkt, als mein eigenes Kind gekommen ist und ich nicht mehr eine Vaterfigur spielen musste, sondern tatsächlich eine Vaterrolle eingenommen habe. Und das hat ganz viel in mir verändert und hat auch dann für mich ganz klar gemacht, dass ich die Konflikte, die ich hatte, mit Kolleginnen, mit Eltern, mit Familien oder mit Kindern, was auch immer, immer für mich ein Angriff auf meine Vaterfigur, die ich versucht habe darzustellen, war und gar nicht mich als Fachkraft gesehen habe und deswegen so persönlich affektiert war in vielen Situationen. Und das war so ein richtiger Mindblow, wo ich dachte so, krass, hätte ich das früher gewusst oder hätte ich mich früher damit beschäftigt, hätte ich echt einige unschöne Situationen vermeiden können oder ganz anders damit umgehen können. Also auch im Sinne der eigenen Professionalisierung, finde ich, ist biografische Selbstreflexion einfach so essentiell und so gewinnbringend. Aber manchmal gibt es, glaube ich, auch einfach den richtigen Zeitpunkt dafür.
Ist so. Und es ist nie zu spät, damit anzufangen.
Absolut. Absolut, es ist nur eine Empfehlung und trotzdem macht das ja auch was mit einem. Und dann selber zu sagen, okay, krass, das Thema scheint doch noch tiefer in mir drin zu sitzen, als ich gedacht hätte. Und dann gilt es sich ja, andere Unterstützungsformen, sei es in Form von Coachings, therapeutischen Unterstützung und so weiter zu finden, um das dann weiter zu bearbeiten. Und ich erinnere mich ja auch aus gemeinsamen Insta-Lives und Gesprächen, hast du ja auch gesagt, dass biografische Selbstreflexion natürlich auch seine eigenen Grenzen hat.
Genau. Und zwar da, wo es dann halt so tief geht, wo dann einfach Therapeuten auch dazugehören, wo auch, also mein Mann sagt immer so schön, man kann sich auch nicht selber kitzeln, wo auch dieses Eigencoaching letztendlich nicht funktioniert. Ne? Also da brauche ich die Fachexpertise von außen und ja. vor allen Dingen die Menschen, die dann auch mit tatsächlichen Verletzungen gut umgehen können.
Ja, die den Raum halten können, das Know-how und das Handwerkszeug haben, sowas gut zu begleiten.
Richtig.
Anja, dann lass uns doch gerne mit diesem theoretischen Fundament, was wir ja jetzt geschaffen haben, mit dem Verständnis, was wir, glaube ich, zum Thema biografische Selbstreflexion geschaffen haben oder was du auch unseren ZuhörerInnen und ZuschauerInnen schaffen konntest, lass uns zum nächsten Block, zum Praxiskompakt kommen. Jetzt geht es ja darum, dass deine Expertise gefragt ist, was können unsere ZuhörerInnen und ZuschauerInnen quasi vielleicht in 3 bis 5 Tipps oder für dich frei auch 1 oder 2 nur zu nehmen, direkt mitnehmen können, um in eine direkte Umsetzung zu kommen, einfach das Thema für sich gleich mit berücksichtigen und bearbeiten zu können.
Gut, ich würde erst mal dabei anfangen, also das, was ich eben ja auch schon mal so gesagt habe, ein großer Tipp ist, an die Fachkräfte wirklich mal so in Situationen zu schauen, wann reagiere ich auf ein Kind ganz besonders, was löst das eigentlich gerade in mir aus, welches Gefühl ist das, wo spüre ich das gerade, also erst mal überhaupt ins Ertappen zu kommen, so. Und wahrnehmen zu kommen, überhaupt zu merken, ist da vielleicht auch einen roten Faden bei bestimmten Kindern, bei bestimmten Verhaltensweisen, bei bestimmten Situationen. Also wo sehe ich vielleicht auch Parallelen dann an der Stelle? Und wenn das dann halt häufiger bemerkbar wird, ist immer wieder das gleiche Verhalten. Also in dem Moment, wo ein Kind vor mir vehement da steht und Nein sagt. Und dann merke ich so, boah, da krampft sich gerade bei mir im Bauch alles zusammen. Dann ist das halt erstmal so ein, wirklich so ein Hingucken und zu sagen, okay, da scheint was zu sein. Und dann wäre der nächste Schritt halt zu gucken, gibt es irgendwas, woran mich das erinnert? Also spontan, assoziativ. Manchmal kann man, also das sind jetzt erstmal, ist jetzt erstmal so eine Methode auch für sich alleine, sag ich mal. Ne? Und dann sich mal hinzusetzen und vielleicht man nennt das auch Free Writing. Das kann man aber auch, wenn man nicht gerne schreibt, in Sprachnotizen. Einfach mal so frei zu assoziieren und ohne Punkt und Komma entweder loszuquatschen oder runterzuschreiben. Was geht mir ohne Sinn und Verstand alles durch den Kopf, wenn ein Kind Nein zu mir sagt? Und das mal 5 Minuten wirklich mit Stoppuhr zu machen. Und wenn ich nicht, also beim Schreiben selber, dann also wirklich auch den Mut zu haben, wenn mir kein Wort einfällt, nicht aufzuhören, Striche, Kringel, sonst was zu machen, bevor ich das nächste Wort schreibe. Also wirklich im Fluss zu bleiben. Und auch beim Sprachen dann irgendwie auch manchmal so zwischendurch so dieses la 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 bla 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 reinzubringen, ja. Und dann nachher, wenn die 5 Minuten vorbei sind, das einfach mal durchzulesen oder sich anzuhören und mal zu gucken, was löst das gerade in mir aus, wenn ich mir das anhöre? Womit komme ich da in Kontakt? Und was kommt vielleicht auch an Erinnerung hoch? Also das ist so ein erster Zugang, ohne viel Tralala und Hopsasa, wie ich überhaupt erstmal ins Tun komme, ins Nachdenken, ins Erstreflektieren komme. Und da bin ich noch lange nicht beim Verstehen. Mal der erste Schritt ist immer erstmal nur wahrnehmen. Aber manchmal ist es halt darüber, dass ich mir das anhöre, dann denke so, oh, was ploppt denn da jetzt gerade hoch? Ach, das ist ja interessant. Und dann habe ich auf einmal so, ne, also manchmal habe ich auch so Gedankenblitze, die dann mir durch den Kopf gehen, wodurch das dann weitergeht. Also das wäre so ein Tipp, einfach beginnen. Und im Team, weil das ist ja oft so die Sorge, also biografische Selbstreflexion, das ist immer so schwer. Ne? Also das ist so, ich weiß ja nicht, womit ich da in Kontakt komme und am liebsten, möchte ich gar nicht erst mit anfangen und ganz viel Widerstand. Und was ich zum Beispiel in Gruppe oder im Team ganz gerne mache, ist das sogenannte Spiel des Lebens. Und das ist eine ganz simple Methode, wo man halt einfach so zum Beispiel 5er-Gruppen bildet dann ist da eine Person 21, die andere Person ist vielleicht 43 und die nächste 62. Und von 0 bis zur ältesten Person malt man einfach Kreise auf. Und dann hat man eine Spielfigur und dann einen Würfel. Und dann wird gewürfelt und man setzt, fängt halt bei 0 an, sprich bei der Geburt. Jede Zahl steht halt für ein Alter. Und dann kommt die Figur drauf, die Person, die die Figur da hingesetzt hat, zählt irgendetwas, woran sie sich erinnert in diesem Lebensjahr, in diesem Lebensabschnitt. Und zwar, was sie positiv in Erinnerung hat. Und ich arbeite da ganz bewusst mit den schönen Erlebnissen erstmal. Und das ist zum Beispiel was, das könnte man tatsächlich auch in einer völlig fremden Gruppe, ich habe das auf dem Fachtag für gewaltfreie Kindheit jetzt gemacht, die Leute kannten sich gar nicht und sind wild zusammengekommen, sind nach zweieinhalb Stunden, wenn wir so viel Zeit gehabt hätten, gefühlt hatten wir das irgendwie von der Intensität, aber du kannst in einer Stunde unglaublich viel da schon bewirken. Und es war so ein fröhliches Summen im Raum, was so ganz lebendig war. Und das erlebe ich immer wieder bei dieser Methode, weil gleichzeitig ja diese unangenehmen Erfahrungen, die laufen parallel mit. Das ist das Interessante. Das heißt, ich darf jetzt gerade über das Positive sprechen, aber trotzdem erinnere ich mich ja vielleicht dran, mit 6 Jahren, da war aber auch das und das auch noch mit am Start. Und interessanterweise, diejenigen, die das sagen wollen, sagen das in dem Moment auch, obwohl ja eigentlich die Aufgabe eine andere war. Und ich finde, dass das ein unglaublich schöner Einstieg in biografisches Arbeiten ist erstmal. So eine kleine gemeinsame Reise durch die verschiedenen Lebensalter dann auch zu gehen. Und das ist so ein Eisbrecher.
Das ist super spannend und total toll, einfach auch für sich selber. Das könnte man ja auch mal in der Familie spielen oder Sonstiges. Das heißt, ich habe jetzt beispielsweise eine Gruppe von Leuten, die sind 21 bis 45. Das heißt, ich zeichne auf einem Blatt Papier 45 Kreise ein. Und habe einen ganz normalen 6-äugigen Würfel. Jeder kriegt eine Spielfigur und jeder würfelt einmal. Und dann auf das Feld, auf das ich komme, also sagen wir, ich komme jetzt auf eine 4 und dann erinnere ich mich an eine positive Situation oder ein positives oder tolles Erlebnis im Alter von 4 Jahren. Andere, die aber auch etwas mitteilen möchten, dürfen das an der Stelle auch machen.
Das kann man, also du, die Frage ist ja, wie vereinbare ich die Spielregeln?
Ja, genau.
Ich variiere die auch immer mal wieder. Also ich bin Spiel- und Interaktionspädagogin von Hause aus. Und das heißt, ich habe eins gelernt. Es gelten immer die Regeln, die man vereinbart hat.
Sag das mal bei Uno und Mau Mau.
Ja, aber da ist es auch ganz wichtig, aber man sollte vorher immer sich über die Spielregeln verständigen, weil da geht das ja auch sehr auseinander. Und wie gesagt, also ich habe das jahrelang, also ich habe auch Spielausstellungen begleitet. Ich kann dir jede Spielanleitung auseinandernehmen. Es gibt nur ganz, ganz, ganz spezielle Steine, die immer wieder kombiniert zusammengefügt werden, woraus neue Spiele entstehen. Das ist hochinteressant.
Ach, spannend.
Also es ist wichtig, also Spielregeln miteinander zu vereinbaren und sich dann dran zu halten. Da gibt es 1000 Varianten. Ich mache das auch immer mal wieder ein bisschen von der Gruppe abhängig oder von meiner eigenen Laune abhängig. Letztendlich ist es auch nicht wichtig. Das Wichtige ist, dieser Eisbrecher und miteinander in den Dialog zu kommen, weil eine Biografiearbeit läuft viel über das Narrative. Also das heißt, ich erzähle sehr viel und dadurch, dass ich erzähle, andere zuhören, zuhöre, was er erzählt, komme ich wieder in Kontakt auch mit meiner eigenen Geschichte. Und das hat automatisch sowas Dialogisches, was dadurch entsteht. Und das ist ein ganz wichtiger Kern halt in biografischer Selbstreflexion. Solche ganz einfachen Methoden sind erstmal sehr niedrigschwellig. und schaffen auch so dieses erste Vertrauen zueinander. Ja. Und das finde ich halt auch ganz wichtig, dass man halt nicht sofort mit den Glaubensgrundsätzen beginnt. Also manchmal ist es auch hilfreich, nicht immer mit den eigenen Glaubensgrundsätzen direkt zu arbeiten und sich so zeigen zu müssen, sondern manchmal auch einfach welche zu sammeln und dann dazu zu, also ein bisschen in der Metaebene zu arbeiten. Also es, es wäre auch nochmal so ein Tipp, immer mal wieder nach Metaebenen zu suchen. Dann muss ich mich nicht so nackig machen, dann muss ich mich nicht immer so ganz deutlich zeigen, habe aber trotzdem ganz viel Chance, mich ganz viel damit auseinanderzusetzen. Meine Erfahrung ist mittlerweile, also ich gebe zwar auch Seminare, ja, zur biografischen Selbstreflexion ganz offensichtlich ausgeschrieben sind. Meine Erfahrung ist aber, dass die Hürde viel höher ist, dorthin zu kommen. Also das ist tatsächlich schwieriger. Was für mich aber mittlerweile elementar dazugehört, ist, dass ich jedes Thema, also egal, ob es um Gewöhnung geht, egal, ob es ums Essen geht, egal, ob es ums Schlafen geht, es ist eigentlich wurscht, die Erfahrung mit Wut. Ich kann ja alles biografisch einbauen. Ich immer wieder ganz gerne mache, ist, es gibt auch so ein, also auch ne, für Teameinstiege, zum Beispiel, wenn es ums Essen geht, doch einfach mal eine Runde zu den Lieblingsspeisen der Kindheit. Was habe ich total gerne gegessen? Und wofür, also ne, was kann ich bis heute nicht leiden? Und dann seid ihr automatisch im Gespräch. Also das ist, und da wird ganz viel Thema Esszwang und so weiter, kommt so auf den Tisch, ohne dass du es vorher abgefragt hast, ja. Also das heißt, du kannst auch darüber ganz gut dann nachher ins Fachliche überleiten. Also so zu sehen, okay, überlegt mal, was hat das mit euch an Erfahrung gemacht und was heißt das? Was wollen wir auch den Kindern dann letztendlich vermitteln und weitergeben? Wo geht's hier um die Essfreude wirklich und die Lust am Essen? Das wäre jetzt so ein Beispiel, ne? Das andere ist zum Beispiel Thema Wut. Ich arbeite sehr gerne auch dann nochmal mit dieser Methode Einträge in meiner Lebenslandkarte. Das heißt, auch da zu gucken, wenn ich an die Kindheit, an die Jugend, an das junge Erwachsensein erinnere, welche Einträge, welche Erinnerungen habe ich zum Beispiel? Durfte ich als Kind wütend sein? Gibt es eine Situation, die positiv war? Gibt es eine Situation, die negativ war? Also es geht dann immer mit Plus und Minus, ne? Und auch da kann ich dann das fortsetzen, dass ich mehr oder weniger spielerisch miteinander ins Gespräch komme. Also im Team geht es immer wieder darum, ich beginne bei mir und dann geht es aber in den Dialog, in den Austausch mit dem Gegenüber.
Ja, voll schön, Anja. In Anbetracht der Zeit, ich muss jetzt die Zeit tatsächlich ein bisschen im Blick haben. Ich weiß, wir könnten noch mehrere Episoden auch zu dem Thema füllen. Aber lass mich die drei Tipps noch mal kurz oder die drei konkreten Tipps noch mal zusammenfassen. Das erste ist erstmal bewusst auf die Entdeckungsreise zu gehen und sich selber mal wahrzunehmen, wann gibt es Situationen, wo ich schwere Gefühle bekomme, wo ich dann wütend bin, wo ich traurig bin und dann erstmal das wahrzunehmen und findet das vielleicht in ähnlichen Situationen immer wieder statt. Dann hätten wir einen Indikator schon mal feststellen können. Die andere Methode, die du genannt hast, und die kenne ich tatsächlich auch selber, weil ich ja auch schon Coaching in Anspruch genommen habe und das war auch eine Methode, die mir sehr geholfen hat, ist das Freewriting, quasi sich einen Timer von 5 Minuten zu setzen und einfach alle Gedanken entweder zu einem konkreten Thema oder auch allgemein mal niederzuschreiben und selbst wenn keine Gedanken gerade sind, entweder mache ich Kringel und bleibe im Schreibfluss oder ich habe noch für mich gelernt, einfach zu schreiben, mir fällt gerade nichts ein, das dann aber auch aufzuschreiben, um im Schreibfluss zu bleiben.
Oder auch bla 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 zu schreiben.
Oder eben für die, die ein bisschen schreibfauler sind, so wie ich es eigentlich bin, gerne auch die Diktierfunktion benutzen, die es ja mittlerweile überall gibt. Und die dritte Methode ist das Spiel des Lebens. Ich würde es aber noch mal so runterbrechen, dass man sagt, blickt erstmal auf positive Aspekte in eurem Leben zurück, die Hemmschwelle weiter eintauchen zu können, zu minimieren. Gehst du da so mit?
Mhm, und als viertes noch die Einträge in der Lebenslandkarte.
Genau, die Einträge in der Lebenslandkarte, genau. Ja, da waren so viele Aspekte und so viele wertvolle Tipps mit dabei. Und das sind alles Dinge, die könnt ihr sofort umsetzen für euch selber. Ihr könnt die mit ins Team reinnehmen. Also probiert euch aus und ich bin gespannt, was ihr an Erfahrungswerten vielleicht berichtet. Schreibt es gerne in die Kommentare, sowohl bei YouTube als auch bei Spotify und Co. Ist das ja wohl möglich. Deswegen, ich bin super gespannt, was ihr zu schreiben habt. Und alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, beziehungsweise auch unser Podcast kommt langsam zum Ende. Und der letzte Part, beziehungsweise bevor wir da einsteigen und du deine Plattform nochmal bekommst, zu sagen, ein bisschen Werbung für dich zu betreiben, hast du noch mal die Möglichkeit, biografische Selbstreflexion mit drei Worten für dich zu beschreiben?
Drei Worte. Spaß. Spannung. Und ganz viel Abenteuer.
Danke, Anja. Und du darfst jetzt gerne noch mal ein bisschen die Plattform nutzen, ja, ein bisschen Werbung für dich zu betreiben und noch gleich im Abschluss auch noch mal einen Wunsch oder einen Appell an die ZuhörerInnen und aber auch ZuschauerInnen dazulassen.
Ja, also wer nach dieser Folge noch nicht ganz die Nase von viel mehr voll hat, findet mich auf unterschiedlichsten Kanälen. Ich bin relativ aktiv auf Instagram, habe einen eigenen Podcast, die Kita Talks, die man auch auf diversen Podcast-Plattformen wie Spotify und YouTube auch findet, wo zum Beispiel auch Sebastian schon mal bei mir in der Folge war. Und habe ich eine Website, wo halt die Podcasts, aber auch mein Blog zu finden ist. Also ich habe auch einige Texte geschrieben, die frei zugänglich sind. Dann mittlerweile sind es, glaube ich, 11 oder 12 Bücher innerhalb von 12 Jahren. Unter anderem halt zum Thema sich seiner Selbstbewusstsein, was ich halt mit Lea zusammengeschrieben habe, mit Lea Wedewart. Ja, und so bin ich ziemlich aktiv unterwegs. Und ansonsten auf meiner Website findet man natürlich auch alle meine Angebote rund um die Seminare, die halt in Präsenz und online auch in allen möglichen Städten und Bundesländern so zu finden sind. Einfach melden und dann findet sich früher oder später vielleicht ein Weg, dass ich auch zu euch ins Team kommen kann.
So. Super schön. Und
ja, das wäre erstmal, ich denke, das. Ja, genau. Was mir noch wichtig ist zum Thema Biografiearbeit, ich habe eine Kooperation mit Coaching Card. Wir haben zwei Materialien tatsächlich entwickelt. Das ist einmal mein Lebensbaum und mein Lebensfluss. Und das sind auch nochmal ganz bewusst Tools, mit denen man wunderbar auch im Coaching oder halt auch in der Teamarbeit sich so nochmal mit biografischer Selbstreflexion beschäftigen kann. Also das ist mir tatsächlich nochmal recht wichtig an der Stelle, das zu benennen.
Genau. All das, was du genannt hast, findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes. Die werde ich mit reinschreiben. Alles, was es rund um das Thema Biografiearbeit und Anja Kanzler gibt und grundsätzlich um dich herum, wird dann damit reingebracht, dass ihr auch alle Kanäle findet, um nichts mehr zu verpassen. Anja, ich danke dir schon mal im Vorfeld ganz, ganz herzlich für diese unglaublich wertvolle Podcast-Aufnahme und würde dir das Abschlusswort dalassen. Mit welchem Wunsch oder welchen Appell möchtest du unseren ZuhörerInnen abschließen?
Ein ganz großer Wunsch ist, traut euch einfach, euch auf Spurensuche zu begeben. Es lohnt sich, auch dieses sich selber besser zu verstehen. Und damit auch mit einem ganzen großen Stück Leichtigkeit in der Arbeit unterwegs zu sein. Und mit einem Satz meines Ausbildners zu enden. Eins kann ich euch versprechen, Tiefe muss nicht immer schwer sein.
Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Anja. Dem kann ich nichts mehr beifügen. Ich bedanke mich für deine Teilnahme am Podcast und schließe mit den Worten wie immer ab. Nehmt euren Kompass in die Hand, richtet ihn aus und geht euren eigenen Weg. Bis zum nächsten Mal. Herzlichst, euer Sebastian. Tschüss.